Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Persönlichkeiten aus Oberösterreich. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der an der Schnittstelle von Technologie, Innovation und Spitzenforschung tätig ist. Markus Manz. Als kaufmännischer Geschäftsführer des Software-Kompetenzcenter Hagenberg und erfahrener Unternehmer blickt er auf eine beeindruckende Karriere zurück. Vom Aufbau des Hightech-Inkubators Tech2B, der vielen Startups den Weg ebnete, bis hin zu aktuellen Forschungsprojekten im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat Markus Manz stets ein Gespür für die Zukunft. Heute erzählt er uns von den Herausforderungen und Erfolgen seiner Arbeit, den Chancen für innovative Startups und seinen Visionen für eine nachhaltige digitale Zukunft. Viel Spaß bei dieser spannenden Episode. Markus, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Schön. Markus, starten wir gleich einmal durch. Erzähl einmal, was hat dich ursprünglich dazu inspiriert, eine Karriere im Bereich Innovation und Technologiemanagement einzuschlagen?
Ganz ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Softwareentwicklung. Ich war zwar selber nicht Entwickler, aber ich bin immer im Bereich IT gewesen. Und dann habe ich irgendwo die Möglichkeit bekommen, als Innovationsmanagement bei einem Beratungsunternehmen anzufangen. Und dort bin ich eigentlich dann auch hängen geblieben bei dem Thema Innovation. Das war rund um die 2000er Jahre, wo ich gesehen habe, wenn wir wirklich weiterkommen wollen, auch als Wirtschaft, dann ist Innovation eine treibende Kraft, und jetzt mehr denn je müssen wir nur mal auf Innovation setzen. Und so habe ich meine Karriere unter Anführungszeichen begonnen und bin dann immer tiefer rein in den Technologiebereich über verschiedene Stationen, bis hin dann zu der, meiner Erachtens, einer der spannendsten Stationen war dann Tech2B, also mit den Startups zu arbeiten, dort, wo du wirklich von der Scratch an Dinge mitbegleitest, Technologien mitbegleitest, die dann hoffentlich irgendwann einmal skalieren und groß werden. Und habe aber dann nochmal gesagt, ich möchte nochmal unbedingt wechseln, und bin dann dort zum Softwarekompetenzcenter Hagenberg eigentlich einen Schritt nach zurück in der Wertschöpfungskette. In Wirklichkeit, Forschung ist vor der Technologie und vor der Innovation, aber auch das ist spannend, und jetzt versuche ich das zu verknüpfen, diese beiden Welten, diese Forschungswelt mit Innovationswelt.
Was waren denn für dich die größten Herausforderungen beim Aufbau des Tech2B-Inkubators?
Die größte Herausforderung, sage ich ganz offen, und man kann das ja auch nachgoogeln, die größte Herausforderung war, dass, wie ich gekommen bin, war der Inkubator selber ein bisschen in der Krise. Es waren sehr viele unzufriedene Startups. Ich habe das übernommen in einer Phase, wo eigentlich die Zeitung gerade sehr, sehr streng mit dem Inkubator war. Es hat nicht recht gut gepasst. Auch die Zufriedenheit der Betreuungsunternehmen war nicht besonders hoch. Und es war eine Phase wirklich schwierig. Es war sozusagen eine kleine Sanierung. Und dann haben wir das Betreuungsmodell umgestellt und auch ganz andere Leute eingestellt und auch wirklich Leute, die selber aus Startups gekommen sind. Und wir haben dann wirklich versucht, das Geschäft neu aufzubauen, und das ist dann auch wirklich gelungen. Wir haben dann wirklich eine gute Traction gehabt, wirklich sehr gute Startups betreut.
Was macht das Softwarekompetenzcenter Hagenberg als Forschungszentrum für dich so besonders?
Für mich besonders ist es das, dass es gestaltbar ist. Wie ich gekommen bin 2019, war es eben ein Forschungszentrum. Und wir haben dann schon von Anfang an gesagt, und ich habe das auch gesagt mit meinen Kollegen, wir wollen ein Forschungsunternehmen draus machen. Und an dem bauen wir nach wie vor. Besonders ist, es ist tiefe Kompetenz, tiefe technologische Kompetenz in den Bereichen Data Science, Software Science, künstliche Intelligenz, und wir kommen auch sogenannte Emerging Technologies, das heißt Quantencomputing und Neuromorphic Computing sind Schwerpunkte für uns. das lasse ich jetzt aus, worum es da geht. Also das heißt eine tiefe Kompetenz. Aber ich habe eins gesehen, Forschung in Europa hat einen Schnitt drinnen. Und das ist ein Problem. Nämlich, nach der Forschung geht's, wenn es nicht direkt für Unternehmen ist, für Großbetrieb, geht's oft nicht weiter. Und genau das macht's jetzt spannend. Wir werden Forschung mit Verwertung und Innovation verknüpfen. Das tun wir jetzt gerade. Und werden selber, und das machen wir auch gerade, unsere eigenen Unternehmen daraus gründen. Und dazu setzen wir sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen, einfach um das, die Forschung lebbar zu machen.
Kannst du uns mehr über ein besonderes aktuelles Projekt von dir erzählen?
Ja, ein gutes Projekt meiner Ansicht nach, wo wir uns aber auch sehr schwer tun, offen gesagt, mit den Regulatorien, ist unser IVF-Projekt, In-vitro-Fertilisationsprojekt mit dem Kepler Universitätsklinikum. Da ist es so, da geht es darum, In-vitro-Fertilisation ist dann wichtig, wann einfach Menschen keine Babys bekommen können. Und das passiert sehr oft. Man kennt das. Es wird immer später sozusagen der Kinderwunsch. Und dann geht's halt oft auch nimmer. Und bei sehr vielen geht das nicht. Die Dunkelzahl ist ganz, ganz hoch. Und da kommt jetzt die IVF ins Spiel. Und da kommt dann sozusagen die In-vitro, also das heißt, wo man die künstliche Befruchtung, wo man die im Glashaus sozusagen macht, das ist jetzt nicht ganz korrekt. Und am fünften Tag dieser künstlichen Befruchtung entsteht eine sogenannte Blastozyste, die wird dann in die Gebärmutter verpflanzt. Und der Stand der Technik bis jetzt war, diese Blastozyste mit den Augen zu bewerten. Das heißt, erfahrene Embryologen haben das bewertet. Und haben dann gesagt, ja, das wird eingesetzt. Das ist ein internationales Kriterium. Und jetzt ist es so, dass das eine künstliche Intelligenz genauso gut kann. Das heißt, die Bewertung von Blastozysten kann in allen Kriterien eine KI genauso gut. Und das haben wir auch getestet. Wir haben das mit 12 Kliniken aus aller Welt ein Benchmarking durchgeführt. Und wir waren in allen Werten mindestens gleich gut als die Top-Embryologen. Und das ist schon was. Und obwohl wir das mit ganz wenig Bilder trainiert haben. Wichtig ist nur dazu zu sagen, man trainiert da nicht einfach nur mit Bildern, sondern man gibt in die Bilder, das nennt sie annotieren oder labeln, das Wissen der Embryologen gibt man in die Bilder mit rein, dann funktioniert das viel besser.
Wie entsteht so ein Projekt überhaupt?
Beim Glasal Wein, das ist das Lustigste, mit dem Professor Ebner, der ein guter Bekannter von mir ist, der ist der Chef-Embryologe sozusagen und der Chef der IVF in der KUK. Und der ist wirklich meines Erachtens einer der führenden Embryologen in dieser Welt und referiert in der ganzen Welt. Und da sind wir beieinander gestanden beim privaten Anlass und er hat halt gesagt, ich referiere immer wieder über künstliche Befruchtung und viel reden über künstliche Intelligenz, kann man da nicht was machen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, hast du Bilder von dem Ganzen? Und er hat gesagt, ja, selbstverständlich, im Geburtsvorgang schießen wir alle 5 Minuten ein Foto von dem Hergang, also von der künstlichen Befruchtung, von dem Wachstumsprozess. Und dann habe ich gesagt, dann schauen wir uns das einmal an mit unseren Informatiker und mit unseren Medizininformatiker. Das haben wir getan, haben das einmal getestet, haben gesehen, wow, das funktioniert einmal ganz gut, aber das müssen wir gescheit machen. Und dann haben wir ein Projekt draus gemacht. Und dann ist es daraus entstanden. Dann war plötzlich eine Überraschung, weil wir waren nicht die einzigen in der Welt, die das getestet haben, ob das funktioniert. Das ist nicht so wie bei Krebszellen, dass du an die Bilder so leicht rankommst. Das ist viel schwieriger und es ist auch vom Labeling viel schwieriger. Du brauchst viel mehr Informationen, um die Bilder zu bewerten. Und dann haben wir gemerkt, dass in Israel Startups an dem auch bauen mit amerikanischen Kliniken in Unterstützung. Und die haben dann für eine ähnliche und tatsächlich nicht ganz so gute Technologie, wie wir gehabt haben, über 20 Millionen geraced und sind natürlich dann extrem schnell gewesen. Und wir haben dann gemerkt, wow, da brauchen wir gar kein Unternehmen mehr gründen jetzt, die sind schneller als wir. Aber die gute Nachricht ist, wir schauen, dass wir uns diesen Markt wieder zurückholen, weil wir haben einen neuen technologischen Ansatz, den nennt man Federated Learning Ansatz. Das ist einfach ein dezentrales Lernen von einer künstlichen Intelligenz, Was hat das für einen Sinn? Kliniken wollen ihre Daten nicht rausgeben, ihre Fotos nicht rausgeben und wir machen einen Ansatz, dass sie ihre Fotos, ihre Daten behalten können und dass das sicher ist. Und diesen Ansatz gibt's bei den Israelis nicht. Und deswegen glauben wir, dass man nur mal neu angreifen können und den Markt somit mit einem Spin-off, mit einem Startup erobern können.
Wow, das klingt extrem spannend. Markus, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein innovatives Startup?
Das ist keine einfache Frage, aber man kennt es auch teilweise. Also grundsätzlich brauche ich eine gute bis sehr gute Idee oder ein gutes bis sehr gutes Halbprodukt, Prototyp etc. Dann brauche ich ein sehr, sehr gutes Team. Und zwar wirklich Team, das ausgewogen ist. Das heißt 360-Grad-Kompetenzen, sage ich dazu. Das brauchst du unbedingt und es muss sich auch gut verstehen. Und dann kommen nur, man sagt Team, Technik, Markt, Finanzen, Businessplan. Das heißt, Technologie haben wir abgehakt, Team haben wir abgehakt, das sind die wesentlichen Punkte. Der Markt muss natürlich da sein und da muss man voll aufpassen, dass man nicht in die Falle stolpert, dass man sein eigenes Problem überbewertet. Also es muss wirklich einen Marktschmerz geben, ein Pain. Und dann sage ich immer, die Finanzen regeln sich dann von selber, weil da hat Österreich ein relativ gutes Initialfördersystem und auch noch bis weit hinaus kommt man mit Förderungen. Dann haben wir natürlich ein Problem, weil uns die privaten Investoren abgängen. Aber ja, das ist dann eine andere Geschichte.
Und was ist für dich persönlich der Unterschied zwischen der Arbeit mit Startups und der Arbeit in der Spitzenforschung?
Naja, in der Spitzenforschung arbeitet man sehr viel mit etablierten Industrieunternehmen zusammen. Die ticken einfach trotzdem anders. Die haben viel längerfristige Zyklen. Wir beispielsweise beim Softwarekompetenzcenter Hagenberg haben oft 4-Jahres-Verträge mit denen, wo man wirklich sich auf ein Ding fokussieren und das 4 Jahre begleiten. Wir haben ja viel auch mit Startups, forschen auch viel mit Startups, da merkst du, da pivotiert das Geschäftsmodell, das heißt, das Geschäftsmodell wird plötzlich völlig verändert und die Forschung endet entweder oder wir müssen sie völlig neu einstellen. Also das ist schon ein massiver Unterschied, wenn du was vom Scratch an erforscht und schnell auch in den Markt tun musst, weil da sonst das Geld ausgeht, oder eben einen längeren Atem hast als Großunternehmen, wo du halt wirklich strategisch forschst. Also das ist wirklich ganz anders.
Wie können sich Technologien wie die von Softwarekompetenzcenter Hagenberg entwickelte KI-Lösungen für globale Probleme wie zum Beispiel den Klimawandel bieten?
Das ist ein Thema, das datenbasiert ist. Also wir kennen jetzt die ganzen Herausforderungen, die Unternehmen haben, die Wertschöpfungsketten zu analysieren, Lieferketten zu analysieren. Wir kennen die CSRD-Richtlinie, wir kennen ESG und Sustainability Goals. Und letztendlich ist es auf eines zu reduzieren, gar nicht so sehr auf KI-Lösungen, sondern auf Datenqualität. Wir brauchen eine gute Datenqualität, um diese Themen lösen zu können. Diese Themen zu lösen heißt, wir müssen eine durchgehende Wertschöpfungskette auch unternehmensübergreifend darstellen können in Zukunft. Und dazu können wir schon einen Beitrag schaffen, indem wir einen ganz speziellen Fokus eben auf die Qualität der Daten als Input schauen und dann darauf basierend natürlich auch KI-Lösungen, die beispielsweise automatisiertes Reporting ermöglichen, setzen.
Markus, gab es einen entscheidenden Moment in deiner Karriere, in dem du wusstest, du hast den richtigen Weg eingeschlagen?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil das ist ja immer auf und ab, muss man jetzt dazu sagen. Aber momentan kann ich sagen, es waren 2 Stationen, die mich besonders glücklich gemacht haben. Die eine Station ist die Inspiration mit den Startups aus der Vergangenheit, die ich mir immer nur beibehalten habe, weil ich immer nur sehr guten Kontakt mit dem großen Startup-Netz habe und wir sie ja selber bauen. Das ist eine besondere Inspiration. Da sage ich, da bin ich von 180 Grad Denken zu 360 Grad Denken manchmal gekommen, ohne zu übertreiben jetzt. Und der zweite Moment, den ich spannend gefunden habe, ist die Erkenntnis, dass Forschung nicht gleich Innovation ist, was man latent natürlich immer weiß. Aber das heißt, tiefe Forschung kann man wirklich nur in Österreich zu einer Innovation entwickeln. Und das ist das, wo ich mich jetzt derzeit am glücklichsten schätze, dass wir das jetzt wirklich voll pushen, dass wir das rauskriegen.
Welche Eigenschaften schätzt du an dir selbst, die dich auch in deiner beruflichen Laufbahn letztendlich erfolgreich gemacht haben?
Schon wieder eine schwierige Frage, weil das ist ja...
Das sind die persönlichen Fragen.
Mit dem tue ich mir, schwer. Ich glaube einfach, dass ich durch den Spirit der Startups einfach ein bisschen was selber von diesem Spirit inhalieren durfte und durch diesen 360-Grad-Blick der Startups einfach auch gesehen habe, was das überhaupt ist. Und das ist sowas, das systemische Denken ist meines Erachtens jetzt etwas, was ich erlernt habe und was ich als Stärke bezeichnen kann. Und die hilft halt schon überall, auch jetzt in der Forschung, zu Innovation zu transformieren. Das glaube ich, erlaube ich mir zu behaupten, dass das ein
systemisches
ist.
Denken, kann ja. Man das tatsächlich lernen?
Systemisches Denken kann man meines Erachtens tatsächlich lernen, indem man einfach nicht immer nur den logisch direkten Weg nimmt, sondern indem man eigentlich viel auf sein Bauchgefühl, und das ist oft das Intuitive, das Aggregierte, das du gesammelt hast über dein Leben, und wenn es das immer wieder challenged, dann ist das, glaube ich, schon, ja, dann ist es sowas wie systemisches Denken. Systemisches Denken ist voll viel erfahrungsbasiert. Und wenn du oft die Komfortzone verlässt, und das traue ich mir zu behaupten, dass ich die Komfortzone oft verlassen habe, dann sammelst du Daten in dir, und das Bauchgefühl gemeinsam mit dem Ratio ergibt meines Erachtens schon einen anderen Blick, eben einen systemischen Blick.
Versuchst du das auch als Lehrender an der FH Hagenberg deinen Studierenden ein bisschen mitzugeben?
Ja, da bedanke ich mich jetzt für die Frage genau da, und ist ganz besonders wichtig, und ich versuche auch wirklich, und das erkläre ich sogar die Studenten ganz am Anfang, ihr müsst euch jetzt auf eine Journey einlassen, die systemisch ist, das sage ich auch. Und Achtung, das kann euch manchmal voll verwirren, weil ich hüpfe sehr viel, das kriege ich als größte Kritik, aber ich kriege auch oft eine positive Resonanz, dass eben so umfassend ist. Ich beleuchte das Thema in dem Fall Wissens- und Informations- und Innovationsmanagement mit den Studenten einfach auch tatsächlich systemisch, nämlich vom Sozialen her bis zum Technologischen und kreuz und quer. Und ich hoffe, das ist verständlich.
Markus, wie schaffst du es als Geschäftsführer, eine Balance zwischen strategischer Planung und operativem Tagesgeschäft zu finden?
Das ist tatsächlich nicht immer leicht, und zwar besonders jetzt ist es schwieriger geworden, da wir stärker ins Operative gehen müssen, und da muss man Vertrieb und solche Sachen muss man trotzdem ganz stark machen. Im Allgemeinen schaffe ich es so, indem ich mich rausnehme aus dem Tagesgeschäft und wirklich nachdenke. Und ich muss auch dazu sagen, das klingt blöd, aber die besten Einfälle habe ich nachts, das ist wirklich so, oder wenn ich Sport mache, das sagen eh viele, da kann ich auch strategisch denken. Da denke ich nicht an irgendwelche Situationen am Tag, sondern da denke ich dran, wie können wir uns zukünftig weiterentwickeln. Und natürlich auch mal ganz gezielte Halte, also ganz gezielte Stops mit dem Management, wo wir drüber nachdenken, wo wir sie aus dem Tagesgeschäft rausnehmen und drüber nachdenken, wie wird die Zukunft sein und wie adaptieren wir uns an die Zukunft. Das heißt, die Antwort in kurz, rausnehmen aus dem Tagesgeschäft und auch rausnehmen aus der Situation, rausnehmen aus der Location.
Was ist dein größter beruflicher Traum, den du dir jetzt noch erfüllen möchtest?
Mein größter beruflicher Traum, den ich mir erfüllen möchte, ist, dass wir jetzt mehrere Unternehmen gründen, wobei wir dabei sind, ein Ökosystem schaffen, wir ein Ökosystem, ein technologiebasiertes Ökosystem in unserer Umgebung schaffen, praktisch KI, Data Science, Softwareunternehmen zu gründen und das dann floriert und wirklich skaliert und irgendwann dann jemand sagt, das war die richtige Entscheidung und sie das auch beweist, dass wir Forschung in dieser Art von Spin-Offs verwerten. Weil eins muss man dazu wissen, das ist ein Manko in Österreich und das ist ein Manko in Europa und da müssen wir wirklich viel, viel besser werden. Das wäre mein größter Traum, dass das aufgeht.
Du hast ja abseits des beruflichen Lebens ja noch ein privates Leben. Hast du genug Zeit mit deiner Familie zu verbringen?
Also ich bin, wenn ich nicht gerade verletzt bin, wie es jetzt ist, ein passionierter Läufer und ein passionierter Tennisspieler und natürlich auch für die Familie da. Das ist natürlich schon reduziert, aber ich glaube schon, dass in Summe das eine gute Balance ist. Also eine gute Balance mit Family und Sport. Sport ist das, was ich brauche, um zu regenerieren. Das ist mir wirklich extrem wichtig. Familie ist das, wo ich einfach auch abschalte und was anderes denke, weil sonst kann man eigentlich auch nicht inspirierend sein und auch auf andere Gedanken kommen. Also ja, das geht sich alles aus und ist in einem guten Paket.
Familie, du hast Kinder?
Ja, zwei.
Mädchen, Junge?
Mädchen.
Du lässt dir alles aus der Nase ziehen.
Zwei Mädchen, genau. Zwei Mädchen mit 11 und mit 15. Und
na, das kann auch schon zuweilen herausfordernd sein.
Absolut. Das ist also nicht immer so, dass die Energie, die man am Wochenende bräuchte, durch die Woche wieder zurückfließt. Aber in Summe ist es schon eine gute Balance. Also es fließt mehr Energie zurück, als was es kostet.
Und sind deine Mädels auch so technikaffin wie du?
Ich bin nicht ganz technikaffin, ich habe beides. Mhm. Meiner Ansicht nach, also ich bin Umweltwissenschaftler und da mehr technologisch basiert, aber ich bin auch Wirtschaftswissenschaftler. Und die Antwort ist, meine Mädels, soweit sie jetzt ablesbar sind, werden nicht technisch, ganz, ganz klar, und haben da überhaupt keine Passion drinnen, sondern eher Kommunikation, Kreativität, also ja.
Aber das ganze Paket kann man ja auch brauchen im Leben.
Absolut.
Gerade also, die Kreativität ist so wichtig.
Absolut, das kann man auch nicht bestimmen und ich werde es auch nicht bestimmen. Das muss wirklich jeder für sich selbst rausfinden.
Hattest du jemals Zweifel daran, in deinem Bereich das Richtige zu tun?
Nein, eigentlich nicht. Nein, das muss ich jetzt wirklich sagen, das habe ich nicht, weil ich entscheide wirklich immer nach Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl, das sagt wirklich, manchmal traue ich mich nicht nach Bauchgefühl entscheiden, aber das Bauchgefühl, das habe ich bis jetzt schon immer richtig entschieden. Das heißt, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich bereut. Außer die Frage bezieht sich auf Einzelentscheidungen. Da gibt's natürlich viel, aber im Großen und Ganzen passt es genauso, wie es ist. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, am Anfang habe ich ein Wirtschaftsstudium gemacht, da haben wir dann gedacht, das ist zu leer, da fehlt etwas, drum habe ich halt nachher noch ein eher technisches, naturwissenschaftliches Studium gemacht, Umweltwissenschaften, weil ich irgendwie mir gedacht habe, ich möchte so gern einen Beitrag leisten zu dem, dass halt, das klingt pathetisch, aber dass halt dem Planet, dass man dem Planeten irgendwas Gutes tut und ja, und das war halt dann die Ergänzung. Also die Antwort ist trotzdem, nein, mir fällt nichts.
Markus, glaubst du, dass Erfolg auch ohne Glück möglich ist?
Das kann sein, aber dann ist es nicht nachhaltig. Das heißt, alle, die ich kenne, die Erfolg haben, basieren das auf dem, dass sie zumindest eine gewisse Basisleidenschaft haben, was sie tun. Und deswegen glaube ich, dass nicht getrennt voneinander zu sehen ist, sonst ist eher kurzfristig.
Stellst du persönliche Werte immer über den wirtschaftlichen Erfolg?
Ich versuche sie in Einklang zu halten, also weil es geht gar nicht, also es ist getrennt voneinander. Ich sage ein Beispiel, bei uns im Unternehmen ist der Basiswert Appreciation, also wir sind englischsprachig, der Basiswert ist Wertschätzung, das ist das regelt das untereinander zwischen den Menschen, das hat einmal wirtschaftlich gar nichts zu bedeuten, aber es ist die Basis, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein bei uns im Unternehmen und unsere Werte sind genauso aufgebaut. Zuerst der Mensch, dann die Wirtschaft.
Glaubst du, dass kreative Ideen oft aus Fehlern entstehen?
Jedenfalls, ja. Also das ist ganz, ganz klar. Es gibt zwei Wege für menschliches Lernen. Das ist aus Erfolg, also etwas aus Best Practice zu lernen und aus Fehlern. Und klarerweise, wenn dann die Maschinerie des Denkens beginnt, dann lernt man aus einem Fehler ganz stark und oft lernt man wirklich aus einem Fehler noch mehr, weil er einfach wehtut und weil er viel mehr sozusagen Synapsen anregt, um etwas zu produzieren. Und dann entsteht Kreativität, ja.
Markus, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Ich kann eigentlich nur meinen Spruch sagen, den jeder kennt. Love it, change it, leave it. Und das ist so ungefähr das, was ich auch am Wertesystem habe. Ich versuche etwas, was ich tue, zu lieben. Oder ich liebe es normalerweise. Wenn ich merke, dass das nimmer davor ist, dann versuche ich, das System zu verändern. Wenn ich das nicht kann, dann verlasse ich das System. Das ist jetzt nicht direkt ein Wert, aber es ist die Basis für mein Wertesystem, das viel zu komplex ist, um das jetzt zu erklären.
Meine Abschlussfrage nun, Markus, was stimmt dich zuversichtlich?
Auch das ist jetzt wieder eine schwere Frage, weil momentan muss ich ganz offen sagen, wenn ich die wirtschaftliche Situation ansehe und es ist durchaus nicht undramatisch, dann gibt es tatsächlich nicht ganz so viel, was mich jetzt momentan zuversichtlich stimmt in der Wirtschaftslage, weil es eine Kostenkrise ist und eine Innovationskrise und keine Finanzkrise, wie es einmal war. Dennoch glaube ich an unseren Standort und an Europa. Wir müssen jetzt einfach nur anders handeln, also viel, viel schneller handeln. Und deswegen stimmt mich zuversichtlich, dass wir wirklich, wirklich gute Leute da haben, die wirklich, wirklich gute Ideen produzieren, die wirklich, wirklich Innovation gelernt haben. Und mit dem werden wir wieder durchkommen. Also das stimmt mir extrem positiv, dass wir da wieder reüssieren.
Das waren sehr schöne Abschlussworte und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, Markus Manz.
Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.